Ja, willkommen an diesem sonnigen Morgen. Sind jetzt so in der Tiefe des Retreats. Die erfahrungsgemäß Tiefe des Retreats öffnet sich wie in der Schillerschen Dramentheorie im dritten Drittel. Reicht es seine Akmä wie der Mäander, die alten Figuren im dritten Drittel ihren Höhepunkt erreichen, ihre Dichte, ihre Reife, und dann braucht man gar nicht so viel mehr tun, sondern die Dinge einfach reifen lassen. Ja, ich würde gern etwas sagen zur christlichen Tradition, in der wir ja auch hier satt rudern durch diese Kar- und Ostertage. Und ich würde gern zwei Aspekte aus der christlichen Tradition herausgreifen, die ich für sehr, sehr kostbar halte und die einzigartig sind und in einer Markanz, wie sie kaum eine andere Tradition bietet. Das erste ist, und damit sind wir gleich in medias res, das ist, was viele Christen und Christinnen auch nicht wissen, dass das ein Kernstück der christlichen Tradition ist. Und das heißt in der theologischen Sprache descended ad inferos, hinabgestiegen in die Unterwelt.
Ankar-Samstag.
Ja, das passt doch, gell? Und das meint dies, dass wir, wenn wir einen spirituellen Weg gehen oder einen Weg der Gottsuche oder des Erwachens, dazu neigen, das ist menschlich, uns festzuzurren oder auszurichten auf die schönen und befreienden und öffnenden und beseligenden Erfahrungen. Das ist ganz natürlich, das ist unser Lebensimpuls, sonst hätten wir gar nicht überlebt. Aber das kann dazu führen, dass wir zu etwas kommen, was der amerikanische Psychotherapeut und Lehrer John Velvet spirituellen Bypass nennt, dass wir mit spirituellen Methoden oder mit religiösen Haltungen die Wirklichkeit des Lebens in seiner ganzen Tiefe und Wucht bypassen, schön dran vorbei. Und die Traditionen haben das zum Teil auch. Die Traditionen, die fallen ja nicht vom Himmel. Die sind menschlich geformt von uns und tragen auch unsere Licht- und Schattenseiten. Und eine Schattenseite in manchen Traditionen, auch wie Spiritualität heute, gerade so in diesem ganzen Feld von Wellness und Wohlfühlen und uns frisch machen für die schwierige Welt, ist alles in Ordnung, ja? Aber die Falle dabei ist, dass wir die Tiefe eigentlicher Spiritualität verpassen. Weil die Tiefe von eigentlicher Spiritualität meint, nichts auszugrenzen und auch nicht das Schwierige und Dunkle und Abgründige. Und in der christlichen Tradition ist genau dieser heutige Tag, der Kar-Samstag, diese Symbolik bringt das auf den Punkt, wo der Christus nach den auch sehr, sehr alten Überlieferungen, finden wir schon in neutestamentlicher Literatur, hinabsteigt, nicht nur in die Abgründigkeit eines horrorvollen Sterbens und der Verachtung und all dem, was dazugehört hat, sondern auch dahinter hinabsteigt in den Raum der menschlichen Abgründigkeit, der Unterwelt, der Höllen, wie es manchmal genannt wird, und nichts auslässt. Es gibt eine wunderschöne in der Ostkirche überlieferte Ikone, die das skizziert. Und da sieht man diesen Christus, der also vom Kreuz runter und quasi wie durch sein eigenes Grab hindurch in die Tiefe geht. Und er was unglaublich Leuchtendes hat und Liebendes und was absolut Souveränes. Und er reicht diesen Wesen in der unteren Welt die Hand und versöhnt die und holt die heim. Den Dunkelgestalten, den Dämonen, wie auch immer wir sie nennen wollen. Mein geliebter, geschätzter, verstorbener Vater hat sich als Theatermann, Regisseur, Dramaturg, der war damit beschäftigt, hat ein Stück geschrieben, Himmel und Hölle, und geht es um die Thematik von Auschwitz. Und in diesem Stück kommt ein Satz vor, den finde ich ganz super, der bringt das auf den Punkt, wo er diesen Christus beschreibt, in dem Satz: Alle Himmel, alle Höllen sind sein, er eint das Trennende und holt die Letzten heim. Alle Himmel, alle Höllen sind sein. Er eint das Trennende und holt die Letzten heim. Das ist die totale Integration. Theologisch ist das die Apokatastasis-Lehre. Ja, die Aufhebung der Orte und Versperrungen in der unsichtbaren Wirklichkeit. Das Durchmessen der Liebe. Und das ist etwas, wenn wir es jetzt ein bisschen wieder in unsere Alltagsrealität zurückbuchstabieren, etwas sehr Wesentliches, dass wir in der christlichen Tradition eine eminente Power haben, wo sich der religiöse Impuls stellt, auch unseren dunkelsten Seiten, wo diese Abgründigkeit nicht ausgegrenzt wird oder nicht wegmanipuliert. Und das finde ich etwas, das können wir auch, wenn wir, sagen wir, die christliche Tradition jetzt nicht als Kerntradition haben oder eher frei, gar nicht an eine Tradition gebunden unterwegs sind, finde ich es was tief Menschliches. Dass wir von daher lernen können, uns ermutigt und unterstützt fühlen dürfen, dass es sich lohnt, ich würde es sogar so formulieren, dass wir immer wieder, nicht dauernd, aber immer wieder auch hinabsteigen in die Abgründigkeit unseres Daseins und dem die Hand reichen und das Heimholen versöhnen, so gut es halt geht. Im Grunde tun wir das in der Meditation. Das ist das eine. Wir finden das auch im Buddhismus, ja, aber diese Markanz, die ist enorm stark im Christlichen. Und den zweiten Punkt, den finden wir auch weiter, aber den finde ich auch verbunden, gerade mit diesen Tagen. Das ist, wenn wir spirituell unterwegs sind, wenn wir aufwachen, das heißt ja, das ist ja sehr konkret, das heißt, dass wir bestimmten Schwachsinn einfach nicht mehr mitmachen. Das ist ein Teil des Prozesses. Oder ein Lehrer von mir, der mal sagte, als er tiefe Erwachenserfahrung hatte, hat er alle Freunde verloren. Er konnte mit denen einfach nichts mehr anfangen. Es waren keine bösen Leute, aber es war so oberflächlich, es hat ihm richtig wehgetan. Und die müssen ihre Reise gehen, aber er ging seine. Und die hatte plötzlich eine kataraktische Wucht. Das hat ihn an ein völlig anderes Ufer geschleudert. Ja, und wenn in uns etwas erwacht, aufwacht, holen wir uns das her. Ja, Erwachen gehört nicht irgendwelchen Lamas, die im Himalaya hocken, sondern es gehört uns Menschen. Wenn etwas in uns aufwacht, dann sehen wir auch kompromissloser, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr tun oder wollen oder uns nicht mehr erwärmen oder uns nicht mehr verführen und da weiß der Kuckuck was. Da ist eine Klarheit drin. Das heißt, dass wir auch immer an den Punkt kommen, und das ist so ein bisschen ein Archetyp und den verkörpert der Christus auch stark, Jesus von Nazareth, dass wir an den Archetyp kommen des Ausgegrenzten. Das Outcast, der nicht zum Stamm gehört. Das Bild haben wir in Jesus von Nazareth ganz, ganz mächtig. Ausgegrenzt und vor den Toren der Stadt am Schandmal hingerichtet. Das haben wir aber auch in anderen Traditionen. Der Buddha ist auch ein Ausgegrenzter, halt anders. Den wollen sie auch nicht. Auch Sokrates wird umgebracht, der nervt, der sagt die Wahrheit. Ja, und Frauen, Männer der Geschichte. Immer wieder dieses, und wir fühlen das, ihr fühlt das, ihr kennt das vielleicht. Also ich kenne das sehr stark. Ja, dieses, wir engagieren uns in der Welt, wir lieben die Welt, wir kämpfen für das Schöne und das Leben und so weiter. Aber etwas in uns spürt, wir gehören nicht ganz dazu. Und je mehr wir an die tiefer wir kommen, gehören wir immer weniger ganz dazu. Aber nicht deshalb, weil wir verrückt sind oder uns nicht einlassen wollen, sondern weil in uns etwas entsteht, das zu groß ist, um sich einfach einzupassen. Da ist etwas im Grunde von unserer Einzigartigkeit, die grundsätzlich nie reinpasst. Eigentlich sind wir alle Outcasts. Und etwas flapsig gesagt, Gott ist der größte Outcast, der jemals rumgelaufen ist. Der passt nirgendwo rein. Das heißt, wenn wir in diese Qualität von ich passe da nicht rein kommen, verkörpern wir eigentlich nicht eine pathologische Sonderform von Menschsein, sondern wir verkörpern Menschsein in seiner mutvollen und leidenschaftlichen Grundgestalt. Andere Menschen, die erwarten, dass wir uns einpassen, tragen das auch in sich, das ist aber oft verborgen unter mehreren Schichten. Und diese Erfahrung zuzulassen, lasst euch davon nicht irritieren, das wäre so meine Message für euch aus diesen Tagen und auch nochmal eben mit Rückgriff auf die christliche Tradition. Lasst euch davon nicht irritieren, das ist eher ein Zeichen, dass du richtig unterwegs bist. Und aus diesem so ein bisschen eine Stellung außerhalb des Zirkels kannst du das Ganze auch eher beobachten und deine Impulse reingeben und vielleicht mehr verändern, als wenn du ganz drin bist. Okay, das Zweite, was ich gern beschreiben mag, ist, ich nehme da eine Struktur mal, die für mich sehr überzeugend skizziert hat, die Caroline Pfohl, die Frau vom Reginald Ray, die lange in China gelebt hat und bei chinesischen Lehrern studiert und da in Menschenrechtsorganisationen war und Chinesisch spricht und dann Reggie gefunden hat und so weiter. Und aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle Lehrerin ist. Und ihr Bild ist, dass wir unterwegs sind in der Meditation oder auch in der Therapie oder in der Arbeit, die wir hier machen, im Grunde mit drei Ringen. Wir können das anordnen in drei Ringe. Und das Bild von ihr nehme ich auf und mache jetzt meins draus. Der äußere Ring ist eher so wie ein Ankommen und Heimkommen. Das fühlt sich erstmal gut an, sonst würden wir auch nicht herkommen. Und wir spüren mit der Meditation oder mit Atemarbeit oder mit dem in den Körper kommen oder mit der Bewegung, dem Tanz, das ist auch etwas, was ich stark oft gespürt habe in Ausbildungen, wenn da getanzt und bewegt wurde, hatte ich das Gefühl, ich komme heim, haben wir das Gefühl, wir kommen an bei uns selbst, so wie wir kommen heim in die Urlandschaft unseres Lebens, unserer Seele und können entspannen und können uns öffnen und es entfalten sich in uns Möglichkeiten, die wir bisher schlummernd in uns gehabt haben, aber die sich noch nicht völlig in die Reife öffnen und weiten konnten. Das ist so wie ein Ankommen in einem fruchtbaren Land, einem fruchtbaren Kontinent. Wow, darauf habe ich ein halbes Leben gewartet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also da ist nichts Vorläufiges drin, auch wenn das der erste Ring ist. Da ist nichts Vorläufiges drin, das ist eine ganz wichtige Basis. Und dann stoßen wir natürlich unweigerlich auf die Dinge, die genau dieser Öffnung, diesem ganzen Heimkommen noch im Wege stehen. Das ist nicht alles, sonst würden wir dieses Heimkommen nicht erleben. Ja, aber dann kommen wir, wenn wir tiefer uns einlassen, kommen wir an schwierigere Aspekte. Und einige von euch haben das erlebt und gesagt, ja, ich habe mich doch auf das Retreat gefreut, jetzt komme ich hier hin, plötzlich kommen ganz schwierige Kräfte in mir und werden wach und sind ganz struppig und machen alles mögliche Zeug. Das ist kein Gegenargument, du bist genau richtig unterwegs. Das ist dieser zweite Ring und die Caroline nennt das den Ring von Feuer. Das ist der Weg durchs Feuer. Manchmal fühlt sich das wirklich so an. Das heißt, wir begegnen den schwierigen Aspekten in uns, den Widerständigen, den Traumafeldern, den Verletzungen, aber auch der fast nicht auszuhaltenden Wut oder Aggressivität oder dem Gegen, also all diesen Aspekten in uns oder dem haben wollen, das ist je nach Typ ein bisschen verschieden und wir haben damit irgendwie zu handeln, sonst kommen wir nicht weiter. Und hier braucht es gutes Geleit, gute Werkzeuge, gute Begleitung und auch diesen Raum, den Schutzraum, den Heilraum des Retreats, dass wir damit gut umgehen können. In diese Tiefe kommen wir manchmal im Alltag genau nicht. Oder wir kommen im Alltag in die Tiefe, aber es zieht uns weg. Wir sehen es nicht in der Brillanz, wie wir es hier sehen können. Das ist dieser Ring von Feuer. Und da gehört eigentlich jede gute Psychotherapie auch hin. Als ein Aspekt des spirituellen Weges. Und mit diesem Ring von Feuer korrespondieren oft auch diese kraftvolleren Übungen, die wir nachmittags machen, mit sinnlosem Hüpfen und Zappeln und Atmen und nun doch vielleicht wieder sinnvollem Atmen etc. Ja, also die sind nicht gedacht, dass sie euch ärgern, natürlich. Ganz klar, die sind gedacht, dass sie euch unterstützen oder uns, aber die haben natürlich auch was Wuchtiges. Sonst würden sie nicht genug Kraft haben, uns durch dieses Feuer auch durchzutragen. Und dann gibt es den inneren Ring, den inneren Kreis. Und der ist auch immer wieder da. Und den erfahrt ihr immer wieder auch in der Meditation oder in tiefen Öffnungen am Ende der Atemarbeit oder im Tanzen, in der Natur, wo auch immer. Dieses Innere ist, wie fühlt sich das an, wenn alles frei ist in dir? Einige von euch haben das beschrieben. Und wir müssen dafür keine vollendeten, Anführungszeichen, Menschen sein. Wir können das immer schon fühlen. Das ist das, was Reggie gestern Abend auch in seinem Talk gesagt hat. Er hat vielleicht ein bisschen andere Sprache als ich, aber wo er gesagt hat, da gibt es nichts dazwischen, zwischen uns und dieser unglaublichen, erwachten Lebenskraft in uns allen. Und nichts reicht dahin. Und wir bohren uns nicht von außen rein, sondern wir springen mit Anlauf durch die Übungen in die Essenz unseres erwachten Wesens. Das ist das, was wir hier auch tun. Also das sind immer auch, wir arbeiten natürlich auch mit diesen anderen beiden Ringen, die sind wichtig und wir nehmen das Ganze ernst, aber wir sind immer auch präsent in der Frucht. Du kannst es auch übersetzen mit diesen drei Grundhaltungen spiritueller Reifung, der äußere Ring, die Basis, die Grundlage, der Ring von Feuer, der Weg oder ein Teil des Weges und das Innerste ist die Frucht. Und das ist immer auch alles gegenwärtig. Und oft brauchen wir eine tiefe Erfahrung dieses Frucht Rings, dieses Innersten, dieses Freiseins, damit wir auch mit diesem Feuerring handeln können. Sonst verlieren wir teilweise den Mut oder die Orientierung. Und dieses Innere ist einfach, ja, Freisein beschreibt es, glaube ich, ganz gut im Sinne von, dass wir dem Leben immer weniger entgegenstellen, dass wir immer weniger kämpfen gegen das, was ist, wie wir sind und wie die Wirklichkeit ist, dass wir im Grunde nicht frei werden von der Welt oder von uns, sondern für uns und für die Welt. Und damit frei werden zu sein. Nicht frei werden, uns zurückzuziehen, sondern frei werden, ganz da zu sein. Und das ist eine andere Version von Liebe. Liebe, die nicht so emotional oder kuschelig ist, sondern eine Liebe, die sehr weit und riesig ist und sehr klar und powerful. Und mit diesen drei Ringen sind wir immer auch unterwegs. Und mal bist du mehr in diesem, mal mehr in jenem. Auch wieder eine Landkarte, aber tut gut, bisweilen zu wissen, wo wir gerade sind. Ein drittes und letztes noch. Das, was uns enorm hilft bei diesem Weg, ist, dass wir ruhen können, dass wir uns entspannen können in das, was wir das Jetzt nennen. Und es gibt ein wunderschönes, ursprünglich mittelalterliches, aber eigentlich ist es ein modernes Bild von Zeit. Ich nenne das das Zeitmandala. Und es sieht so aus, dass unsere Zeit, unsere verrinnende Zeit, unsere Geschichte, unser Lebensweg auf einer Kreisbahn entlang läuft. Und wir laufen von Punkt A und weiter und B und X und so weiter. Ja? Wir entwickeln uns da weiter. Das ist wirklich ein Wachstum und ein an uns arbeiten und ein reifer werden und älter werden und das alles. Wenn wir aber innehalten und in die Tiefe schauen und zur Mitte schauen, zum Zentrum dieses Mandala, in das Ewige, in das Göttliche, in das Sein, ist der Abstand von jedem Punkt unserer Kreisbahn gleich weit. Das heißt, etwas flapsig gesagt, könnten wir auch da stehen bleiben, wo wir gerade sind, weil an der Entfernung zum Wesentlichen ändert sich nichts. Wir werden vielleicht durch diesen Reifungsweg ein bisschen durchlässiger. Wir werden reif und empfänglicher für das Wesentliche. Aber die Entfernung bleibt immer die gleiche. Du bist immer schon da. Und das bringt sehr schön ins Bild auch, was mit der Zeit passiert. Den Zugang zum Ewigen, den Zugang zur Fülle, den Zugang zur Wirklichkeit, könnten wir sagen, haben wir immer nur im Jetzt. Du kannst es jetzt nicht auf Vorrat erleben und du kannst es auch nicht speichern. Wir können uns die Vergangenheit erinnern und wir können die Zukunft uns ausdenken. In der Form sind es aber reine Projektionen unseres Geistes. Vergangenheit hat eine Wirklichkeit als Werdewelt, aber das ist was anderes. Das ist das Gewordensein unseres Jetzt. Das Jetzt ist nicht dieser kleine Punkt zwischen eben und dann, was ich die Tage mal skizziert habe, mit dem dich einzusperren in dem Moment des Kartoffelschälens ist zu klein. Sondern das Jetzt ist das Tor zu diesem Ewigen oder zur Totalität der Wirklichkeit. Du kannst dich und das Leben nur jetzt erfahren. Immer nur je jetzt. Und das ist kein Ausschnitt aus dem Zeitstrahl, sondern das ist eine Öffnung in die Ganzheit des Lebens. Und wenn wir uns tief genug, wie in der Meditation, in die Ganzheit des Lebens zu öffnen vermögen, nehmen wir mal unseren Körper als Tor, wie wir das immer wieder machen, Tag für Tag hier in der Meditationspraxis. Wenn wir uns so tief einlassen in unser Körpersein, dass unsere Konzepte davonschwimmen und wir uns spüren in der inneren Weite, da ist kein Gestern und Morgen als Konzept, sondern da ist diese Raumhaftigkeit des ewigen Jetzt, des vierten Moment, wie es die Tradition nennt, in dem die Zeit fließt. Du bist der Körper, durch den die Geschichte strömt. Du bist das große Jetzt, in dem es gestern, heute und morgen gibt. Das ist der Clou. Wir sind in dieser tiefen Erfahrung, wo wir unser Wesen berühren, wir sind der Raum des Ewigen, des Göttlichen in uns, der erwachte Raum in uns, in dem die Zeit und die Geschichte geschieht. Und so gesehen ist in uns auch unsere eigene Geburt und unser eigener Tod als Eckpunkte unserer faktischen Biografie. Aber mehr auch nicht. Das begrenzt uns nicht. Das ist Zeitfreiheit. Und das ist keine Philosophie, auch wenn es die Auslegung ein bisschen hat. Also es ist eine konkrete Erfahrung, die Menschen in der Meditation, in spirituellen Praktiken immer schon gemacht haben. Und die wir auch heute machen können. Und die aus meiner Sicht von hoher Valenz ist für uns heute. Eine Erkrankung unserer heutigen Zeit ist, oder unserer heutigen Epoche, ist unser ständiges Kämpfen mit der Zeit. Wir haben ständig ein Ding mit der Zeit. Entweder haben wir zu viel oder zu wenig, oder sie ist zu kurz oder zu lang, oder zu schwer oder zu leicht oder sonst was. Aber wir sind nicht zufrieden damit. Wir gieren hinter der Zeit her und wenn wir sie haben, versuchen wir sie totzuschlagen. Das ist ein Kampf mit dem Werden. Ja? Shigeyam Trungpa sagt mal sehr schön, Ungeduld ist eine Aggression. Ungeduld ist das Zeichen dafür, dass du die Fülle des Jetzt noch nicht gefühlt hast oder verstanden hast. Wir sind alle ungeduldig, ich weiß, wovon ich spreche. Er vielleicht auch. Ja, also deshalb einen versöhnten Kontakt mit der Zeit zu finden, ist ein unglaubliches Versöhnungsritual, wenn du so willst, eine Versöhnungspraxis mit unserem Leben, mit unserer Endlichkeit, aber auch mit unserem Ewigsein, mit unserem die Endlichkeit halten. Das sind wir auch. Okay, soweit mal für heute.